Der Radio Berlin 88.8 Podcast. Popsterne, Stars im Studio.
Hallo, guten Abend. Sie sind ja geboren und aufgewachsen in Schwerin als jüngstes von zwei Geschwistern. Bruder und Schwester waren älter. Waren Sie so das Nesthäkchen?
Ja, das kann man so sagen. Obwohl es so viele Jahre gar nicht sind, weil wir sind alle 3 Jahre, 3 und mein Bruder 4. Bei mir sind es dann also 8, mein Bruder. Aber trotzdem, es war schon so. Und es war auch so merkwürdig in der Familie, was diesen Beruf angeht, weil meine Geschwister hatten überhaupt keine Lust, ins Theater zu gehen, zu meiner Mutter, die ja 60 Jahre in Schwerin am Theater war. Und für mich war es der Kindergarten und der Traum. Also die Letzte hat dann alles von der Mutter abgekriegt, an Genen und an so Dingen, die das Leben bestimmt hat.
Und haben tatsächlich so die Liebe zum Schauspiel und zum Spiel überhaupt mit der Muttermilch aufgesogen, kann man quasi sagen.
Ich kann gar nicht sagen, die Liebe. Für mich gab es schon mit 5 oder mit 7 nichts anderes als den Beruf. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass es noch was anderes gibt. Weil es war, ich bin nicht in den Kindergarten, ich bin nicht in die Vorschule, ich bin in die Proben von meiner Mutter gegangen. Und insofern habe ich oder wollte ich nichts anderes kennenlernen. Es gab nur das.
Und nach der Schule haben Sie dann aber erstmal Telefonistin gelernt.
Also was ich wollte nach der Schule sofort ans Theater und habe gesagt, ich will zu meiner Mutter. Bis die mir gesagt haben, Moment, du hast keine 12 Klassen. Das heißt, mit 10 Klassen kannst du hier nicht einfach an die Schauspielschule. Und schon bei Schauspielschule habe ich ein Fragezeichen gemacht. Wieso Schauspielschule? Ich will nicht wieder an die Schule, weil Schule war für mich Horror. Mhm. Immer. Und jetzt wieder an die Schule. Ich dachte, das geht anders. Obwohl ich, bei meiner Mutter war das anders. Die hat alles durchlaufen. Die ist also insgesamt, ja kann man sagen, 80 Jahre an diesem Theater gewesen. Die hat mit 11 angefangen zu tanzen. Irgendwann ging das nicht mehr, wie das so ist bei Tänzern. War dann so Brette, die Stimme war dann irgendwann weg und dann ist sie ins Schauspiel gewechselt. Mhm. Und irgendwann auf diese plattdeutsche Bühne, die Heidi Kabel des Ostens, wie man so sagte. Und das wollte ich auch, aber ich bin heute sehr froh, dass das so nicht geklappt hat. Sonst wäre ich wahrscheinlich an diese plattdeutsche Bühne gegangen.
Was hat denn die Mama überhaupt gesagt, als sie sagten, ich möchte auch Schauspielerin werden?
Das war ihr klar. Ihr war es klar. Mein Vater hat ein bisschen aufgepasst und gesagt, du pass auf, das geht so einfach nicht und du hast nur diese 10 Klassen, das wären ja beinahe nur 8 geworden, aber dafür hat er dann gesorgt, dass ich wenigstens noch 10 mache und dann stellte sich raus, wenn du keine 12 Klassen hast, dann brauchst du einen Beruf und dann bin ich losgezogen. Hab mein Zeugnis aufgeschlagen und keiner wollte mich. Dachte, was ist jetzt? Naja, sah nicht so doll aus. Aber wie ich in meinem Buch geschrieben habe, wer nichts weiß und wer nichts kann, fängt bei Post und Reisbahn an. Also bin ich zur Post gegangen. Blaue Uniform und wurde Stöpselerin. Telefonistin 1,5 Jahre und dann zur Schauspielschule.
Genau, und dann haben Sie sich in Berlin beworben. Die wollten Sie nicht aus unerfindlichen Gründen?
Nö, die wollten mich nicht. Und da war ich auch fertig. Heulend wollte ich in die Spree. Bin zurückgefahren und da hat mir ein Kollege in Schwerin gesagt, ich war gerade mal 17 oder 18. Da sagt ein Kollege in Schwerin, dann versuchst du es nochmal in Rostock, dann nehmen die jeden.
Ist ja alle, auch schön.
Alle, die durchgefallen sind, die können dann in Rostock irgendwie Fuß fassen. Dachte, oh shit.
Und da mussten Sie vorsprechen?
Da musste ich genauso vorsprechen wie in Berlin. Hab nur so eine Rolle weggelassen. Die hieß irgendwie der Grenzgänger. Ich wusste überhaupt nicht, was das ist. Das hat ein Kollege in Schwerin mit mir einstudiert. Das war eine Frau, die mit ihrem Kind an der Mauer lang schlich. Und ich wusste überhaupt nicht, was das für ein Stück ist. Der hat gesagt, lern das mal auswendig und dann spielst du das. Du rennst hier immer an so einer Mauer lang und es war aber diese Mauer hier. Da holten die mich natürlich runter und sagten, was ist das für ein Stück? Ich so, weiß ich nicht. Das gefiel ihnen natürlich nicht so sehr.
Und waren Sie da beim Vorsprechen aufgeregt oder ja, kannten Sie oder kannten Sie das so von Ihrer Mama, dass Sie gesagt haben, ja, das ist jetzt völlig normal, ich stelle mich da hin und
war. Nee, ich war sehr aufgeregt, weil ich wusste ja, mit dieser Aufnahme oder Nichtaufnahme wird irgendwie der Weg in mein Leben bestimmt. Mhm. Und als die mir dann sagten, nee, und komm mal nächstes Jahr wieder, da war ich fertig. Ich will nicht ein Jahr warten und bin sofort nach Rostock.
Mhm. Und dann hat die Ausbildung 3 Jahre gedauert, aber schon während der Ausbildung sind Sie ja quasi engagiert worden für eine Hauptrolle.
Ich habe dann im 3. Studienjahr bei Heiner Caro schon die Hauptrolle Bis dass der Tod euch scheidet gespielt. Der saß in Schwerin im Theater, wollte eine Kollegin haben, die Cornelia Lippert hieß. Aber in der Zeit spielte ich da schon, obwohl 3. Studienjahr, der Intendant holte mich, weil die war schwanger und hat gesagt, willst du hier einsteigen, kannst du das? Weiß ich nicht. Und das ging aber ganz schnell, das blitzschnell übernommen. Und in der Vorstellung saß Heiner Caro, der auch Paul und Paula gemacht hat. Da habe ich gesagt, wer sitzt hier unten? Heiner Caro. Caro, der sucht eine Hauptdarstellerin. Und der ist aber gekommen wegen dieser Cornelia Lippert.
Ja.
Und im Programmheft stand nicht Katrin Sass, sondern immer noch Cornelia Lippert. Also dachte er, ich bin Cornelia Lippert und schickte an die Schauspielschule Rostock ein Buch an Cornelia Lippert. Das kam nie an. Und er fragte sich, warum die nie antwortet. Bis sich rausstellte, die gibt's an der Schauspielschule nicht. Die ist schwanger und hat in Schwerin gar nicht gespielt. Das war eine Schauspielstudentin.
Das ist eine unglaubliche Geschichte. Ja. Glauben Sie an Zufälle?
Ich glaube an überhaupt keine Zufälle. Schon lange nicht mehr. Ich glaube, so ziemlich alles ist vorherbestimmt. Und ich glaube auch an Dinge, die man schaffen kann, wenn man es will. Ich mache seit längerer Zeit Hypnose, beschäftige mich mit ganz anderen Dingen als früher. Es tut sehr gut.
Gedanken prägen die Realität.
So ist es. Bin auch in die Einsamkeit gezogen, was mir unheimlich gut tut. Ich weiß immer, wenn ich ins Auto steige, ich kann in den Trubel von Berlin. Ich brauche das alles nicht mehr. Es ist unglaublich schön.
Kommen wir trotzdem nochmal zurück in diese junge Zeit. Da waren Sie ja gerade 23 Jahre. Das ist ja wirklich noch blutjung und voll schon in einer Hauptrolle.
Oh,
unglaublich jung. Und dann haben Sie ja auch während des Studiums 1981 für die Darstellung Bürgschaft für ein Jahr den Silbernen Bären bekommen.
Ja, das war auch alles unglaublich. Und das war eigentlich gar nicht richtig zu fassen. Das muss ich heute sagen. Ich habe das alles, so wie dann mein Buch auch hieß, Das Glück wird niemals alt. Das waren immer so Momente, die ich nicht fassen konnte. Und immer wenn ich Jahre später über diese Momente geredet habe, dann war das wie ein, ich rede über einen anderen Menschen.
Wie ein Traum.
Wie ein Traum oder wie nicht selbst erlebt. Mhm. Weil in meinem Leben sind Dinge passiert, die kann man heute oder kann ich heute gar nicht mehr richtig fassen. Wie geht sowas? Dass man nach da oben katapultiert wird und gleichzeitig so tief nach unten, wie ich es erlebt habe und sehr, sehr dankbar bin, dass das alles passiert ist. Diese Tiefen waren streckenweise fast nicht auszuhalten, aber wenn man es dann überlebt hat oder überstanden hat, dann weiß man, wofür es gut war.
Auf die Tiefen kommen wir auch noch zu sprechen. Ich wollte erstmal noch so ein bisschen chronologisch, weil sich das wirklich liest wie ein Märchen, in Anführungsstrichen, wie ein Traum, denn es ging ja dann tatsächlich auch rasant weiter nach dem Studium.
Ja, es war schon unglaublich, weil dieser Film bei Heiner Caro, also ich spürte sehr schnell, dass die Kamera meins ist. Das habe ich sehr schnell gespürt. Ich habe gedacht, diese Bretter, die Welt bedeuten, ich wusste gar nicht, was Film ist. Ich wusste gar nicht, was ein Kameramann ist und fragte den zu den Probeaufnahmen, wie es damals bei uns noch hieß, nicht Casting, sondern man gebrauchte wirklich noch das deutsche Wort, Probeaufnahmen, habe ich den gefragt, was er am Tag denn macht, was er arbeitet. Ich dachte, Kamera steht da, Klick und dann, wie ich das immer gesehen habe, halten irgendwelche Leute diese Schläuche. Mhm. Also so dämlich war ich.
Ja, aber vielleicht war es auch gerade das, diese Unbefangenheit und diese Leichtigkeit,
der lachte,
die sie da
auch
weiter
Der lachte und sagte, die ist urkomisch, weil der glaubte, ich mache einen Witz.
Ja.
Ich wusste nicht, was ein Kameramann ist. Ja. Ich wusste überhaupt nichts anzufangen mit Leinwand oder Fernsehen. Das hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm. Für mich war klar, wie meine Mutter, die Bretter, die Welt bedeuten und nichts anderes kommt für mich in Frage. Und sehr schnell merkte ich, die Bretter sind gar nicht so sehr deine. Die Kamera ist das, was ich eigentlich brauche. Sich zurückzuziehen, die Gefühle über ganz, ganz, ganz kleine Momente zu zeigen.
Und auch viel leisere Töne, die man anklingen
lässt. Viel schöner für mich.
Mhm.
Ich habe Theater natürlich bis 90 gespielt, das hat mir Spaß gemacht. Aber dann kam diese Freiheit, von der ich immer geträumt habe und ich bin auf diesen freien Markt. Aber angefangen hat das Ganze, was ich tatsächlich heute auch gar nicht richtig fassen kann, wenn ich heute so 20-Jährige sehe, die da irgendwie reingeschmissen werden oder sich irgendwie versuchen reinzuschmeißen. Also das ist schon verrückt abgelaufen, dass nach so einem Film ich dann irgendwie Märchen gespielt habe und die Kollegen mir immer zeigen wollten, komm, die muss auch mal arbeiten, die hat hier einen Film gemacht und kommt hier ans Theater und die haben es mir natürlich nicht leicht gemacht.
Ja.
Ne? Das war schon eine harte Zeit. Und dann kam der nächste Film, Bürgschaft für ein Jahr, und auf einmal hieß es West-Berlin. Ich dachte, ich höre nicht richtig.
West-Berlin und Silberner Bär.
Erstmal, das wusste ich ja noch gar nicht. Erstmal, sie wollen mich zur Berlinale schicken.
Ja.
Und da habe ich gedacht, 7 Tage lang, ich bin rumgerannt, die schicken dich nicht. Die werden sich irgendwas ausdenken. Dich schicken die da nicht rüber. Du bist zu jung, 26, du lebst alleine und bist ziemlich chaotisch, dem Staat nicht so zugewandt. Also das war in der Zeit allerdings noch nicht so spürbar, war ein bisschen rebellisch, aber Das war ja nicht so, dass ich mit 21 ein Kind gekriegt habe und geheiratet habe. Das war in unserem Büro ein bisschen anders. Mhm. Und da mit 26 irgendwie noch so durch die Gegend ziehen, also die lassen dich nicht. Aber es wäre ja auch peinlich gewesen, diesen Film einzuladen und die Hauptdarstellerin zu nominieren, die am Ende nicht kann. Sie haben sich immer eine Menge ausgedacht, die Damen und Herren von der Staatssicherheit oder die Genossen, von denen das ja eigentlich ausging. Es gab dann noch viele Angebote, wo dann gesagt wurde, nee, die hat Proben und das habe ich hinterher wieder erfahren. Also wenn sie wollten, die waren da schon sehr flexibel. Aber da haben sie mich mitgenommen.
Und Sie haben ja dann auch zweimal also eine Auszeichnung bekommen in West-Berlin und sind zweimal rübergekommen, in Anführungsstrichen. Also, was ging denn so in Ihrem Kopf tatsächlich vor, als Sie dann in West-Berlin waren?
Na, dieses West-Berlin war auch nicht zu fassen, wie alles andere auch. Ich kam da an und muss wirklich sagen, und das habe ich auch aufgeschrieben, mein erster Gedanke war, hier fahren ja nur Westwagen. Die man ab und zu Hause sieht. Ich sage, du bist ja im Westen. Und dieser Kudamm und abends, das erzähle ich immer wieder, ich konnte es nicht fassen, dass es die ganze Zeit hell war. Ich habe gesagt, irgendwann müssen doch die Lichter ausgehen. Und dann habe ich begriffen, was die mit Dunkeldeutschland meinen. Das haben ja viele Westler gesagt, zurück nach Dunkeldeutschland. Ich habe gesagt, sind die doof? Wieso sagen die zu meiner Heimat Dunkeldeutschland? Und da habe ich es begriffen. Ich kam ja wirklich ins Dunkle, ins Graue, in den Dreck zurück. Da habe ich es das erste Mal begriffen. Und ich saß da am Kudamm und dachte, vielleicht wegen der Berlinale? Vielleicht lassen die deshalb die Lichter an? Die müssen doch sparen. Hier muss das Licht ausgehen um, was weiß ich, 18, 19 Uhr im Februar. Also das war schon enorm. Und diese Angst, die einem eingehämmert wurde, sprich mit keinem. Natürlich kamen Journalisten und ich habe mit jedem geredet.
Und haben Sie in dieser Zeit jemals mit dem Gedanken gespielt zu bleiben?
Ja, natürlich. Du sitzt da im das, was heute jeder glaubt, der nach Deutschland kommt, ne? Was den Flüchtlingen ja leider eingeredet wird, dass wir das Paradies sind. Das habe ich damals natürlich auch von West-Berlin gedacht. Und ich kam da an und dachte, was wäre jetzt, wenn? Du bist alleine, du könntest, aber du kommst mit einer solchen Angst da an. Weil du hast 25 Jahre mit dieser Angst gelebt, wenn du da bleibst, wirst du unter der Brücke liegen. Ich hätte da sofort den nächsten Film gekriegt, ich hätte sofort da durchstarten können. Taxifahrer hat zu mir gesagt, Mensch, bleib doch hier. Kathi hat es doch auch geschafft. Die Katharina Thalbach, die ja sehr zeitig rübergegangen ist. Für mich war das aber Heimat, Wurzeln, Freunde, Familie. Es ging nicht mit 26. Und dann, als ich mit Haus am Fluss nochmal da war, das war ja dann schon 88. Immer noch nicht abzusehen, dass irgendwann natürlich diese Mauer fällt. Das war ja selbst 89 nicht. Da habe ich mich dann mit einem Kollegen getroffen, Silvester Groth, der ja mit mir die Hauptrolle spielte in Haus am Fluss. Und mit dem habe ich mich getroffen. Der hat diesen Film noch zu Ende synchronisiert und ist dann drüben geblieben mit einem Gastspiel. Und mit dem habe ich mich getroffen und gesagt, sag mir was, Silvester, soll ich hier bleiben? Sagte, den Rat kann ich dir nicht geben. Es geht nicht. Ich bin Einzelgänger, ich habe das gemacht. Aber wenn du hier keinen Fuß fasst und ich habe dir gesagt, bleib hier, es ist ganz, ganz schwierig. Und das Verrückte ist, ich habe ihn dann eingeladen. Ich sagte, wir haben eine Premiere, wir beide spielen die Hauptrolle. Und da sagte er, da hast du danach nichts mehr zu lachen, wenn du mich einlädst. Dann ist Feierabend. Ich sagte, du kommst. Und dann saß er in der letzten Reihe. Und was war? Sein Name war raus. Als Hauptdarsteller. Er war der Klassenfeind, er war abgehauen und sein Name war raus. Und auf der Straße wurden wir natürlich angesprochen. Waren Sie nicht? Ja, aber ich bin abgehauen, ich bin der Klassenfeind. Zack, es ist so absurd, alles so absurd, wenn ich heute dran denke. Ja, und dann bin ich zurückgegangen, 87, wieder zurückgegangen. Das heißt, da hatte ich auch meinen Mann schon. Da hatte ich meinen früheren Mann schon, wir kannten uns schon anderthalb Jahre. Und dem habe ich gesagt, pass auf, wenn ich wegbleibe, dann kannst du doch irgendwann mit einem Film und kriegst wieder, sagt er, wann, wie. Und da sagt, ich will auch hier meine Filme machen, gar nicht im Westen nicht machen. Ich komme aus dem Westen, ich weiß, wie es ist. Also der ist mit 15 Jahren in den Osten gegangen, weil er unter Tage wollte. Und da wusste ich, nee, jetzt sind wir schon anderthalb Jahre zusammen und der kommt nicht nach und dann gehe ich vor Einsamkeit ein.
Hm. Waren Sie zu dem Zeitpunkt, kann man das so sagen, ein politischer Mensch oder im Grunde erst, als Sie in Leipzig spielten und diese Montags-
Es ging eigentlich
dann auch richtig mit.
Das muss ich sagen, richtig bewusst und eingesetzt habe ich mich tatsächlich, wenn auch nur mit dem Mund, ab Leipzig, wo ich es wirklich pur erlebt habe, dass die mit Gummiknüppeln zusammengeschlagen wurden, vor meinen Augen. Zivile, wo ich dachte, was sind das für Menschen? Also wenn die Leute von der Montagsdemo kamen aus der Kirche und einfach nur Plakate hochhielten, die so, so harmlos waren. Wir wollen ein freies Land, wir wollen ein offenes Land mit freien Menschen. Und zum Beispiel auch der Spruch von Rosa Luxemburg, der dann ja alles verkehrt hat, die Freiheit, sie feierte Andersdenkenden. Mhm. Dafür wurden die hier zusammengeknüppelt und auf den LKW rauf. Das hat mich umgehauen. Also das hat dann meine Wut so gesteigert, dass ich gesagt habe, jetzt kann man dieses Land nur noch verlassen. Nichts ahnend, dass es Ende 89 tatsächlich passierte. Aber ich habe auch gemerkt, dass in dem Land selber was passiert. Und in dieser Zeit wäre ich schon gar nicht gegangen. Also da, wo ganz viel passierte, wo sich alles um Bärbel Bohley gruppierte, wo es...
Wo alles in Bewegung war,
wo ganz viel möglich war, wo man sagte, naja, vielleicht gibt es sowas, warum machen die denn das nicht? Warum sind die so dumm und lassen die Leute nicht reisen? Da würden 80% zurückkommen. Warum machen sie das nicht? Also das hat mich unheimlich gereizt, in dem Land zu bleiben, wo es so viel Bewegung plötzlich gab.
Wie und wo haben Sie denn den Fall der Mauer erlebt?
In Babelsberg. Das heißt zu Fuß 10 Minuten bis zur Glieniger Brücke. Das war schon aufregend. Mein Mann hatte da eine Wohnung und ich war noch in Leipzig am Theater und bin immer hin und her gefahren. In Leipzig Vorstellungen und obwohl es in Leipzig aufregender war, aber in Berlin und Babelsberg natürlich näher. Mhm. Und das war einfach eine unglaublich prickelnde Zeit, muss ich sagen. Und ich wünsche mir manchmal, dass die Leute an diese Zeit denken, wie sehr sie da doch was verändern wollten. Und das Gemeckere heute schon wieder so ist, als wenn alles vergessen ist. Ich finde das grauenvoll.
Wir haben ja demnächst die ARD-Themenwoche. Heimat, was bedeutet für Sie Heimat?
Darüber habe ich lange nachgedacht und dachte wirklich, Heimat ist da, wo die Wurzeln sind. Das ist es bei mir nicht. Heimat ist da, wo ich mich zu Hause fühle. Und im Moment oder schon sehr lange ist es Berlin. Meine Heimat Mecklenburg wird die Heimat bleiben. Wenn ich da hinkomme, spüre ich natürlich meine Wurzeln. Meine Eltern, meine Geschwister, alle sind noch da. Ich bin ja die Einzige, die weggegangen ist. Das ist zwar meine Geburtsstadt. Berlin ist irgendwie Heimat. Da bin ich zu Hause. Aber ja, im Moment muss ich sagen, kann ich mir auch nichts anderes vorstellen.
Gut, bei Lenin war ja im Grunde dann auch ihr großer Durchbruch.
Ja, das kann man sagen. Und ich bin Wolfgang Becker bis heute noch dankbar.
In Ihrer Autobiografie, Sie haben sie ja auch schon mehrfach erwähnt, da schreiben Sie über Ihr Leben, über Ihre Erfolge, aber eben auch über diese ganz schlimme Zeit in den 90ern, nämlich über die Alkoholkrankheit, die Sie ja hatten und selber da wieder rausgekommen sind, was ja eben nicht jedem gelingt. Sie haben zu dieser Zeit Ihre Rolle, zum Beispiel Polizeiruf, auch aufgeben müssen. Was würden Sie denn so aus heutiger Sicht sagen, was damals vielleicht auch falsch gelaufen ist von Ihrer Umgebung, also von den Kollegen, von den Freunden? Hätten die irgendwie anders reagieren können oder kann man sich wirklich nur selber an den Haaren rausziehen?
Alles war gut, so wie es war und alles ist gut, so wie es ist. Mehr kann ich nicht sagen. Wer nicht am Abgrund stand, dem wachsen keine Flügel. Du kannst niemandem helfen. Ich weiß es nicht, wie es mir gelungen ist. Ich weiß es nicht und ich glaube, dass mir jemand geholfen hat. Ganz einfach. Neben mir habe ich so viele Leute wirklich jämmerlich verrecken sehen. Ich konnte ihnen nicht helfen, obwohl ich es kannte. Du kannst nicht reden. Das geht nicht. Du bist in einem Zustand der Abhängigkeit, wo du sagst, nein, lasst mich alle in Ruhe. Und dann passiert ein kleines Wunder oder auch nicht. Entweder das Wunder, du wirst gerettet, oder das Wunder, du gehst in diese andere Welt, wo du wahrscheinlich hin willst.
Ich glaube aber, es ist trotz alledem auch in der heutigen Zeit noch so, dass diese Alkoholkrankheit einfach nicht als Krankheit
Nein, das ist ein Tabuthema, aber doch nicht nur Alkohol.
Nee, nicht
nur
Alkohol.
Du kannst nicht über AIDS reden, du kannst nicht über Krebs reden, du kannst nicht über Alkohol reden, du kannst über gar nichts reden, was irgendwie den Leuten, so den ich merke, dass ja die nicht man selber sitzt im Rollstuhl, sondern die dann immer, die wissen nicht, wie sie sich verhalten sollen.
Genau so.
Wenn ich jetzt sage, Kinder, ich trinke mal heute nicht, ich habe gerade erfahren, ich habe Krebs. Die wissen überhaupt nicht, wie sie sich verhalten sollen. Es redet dann keiner mehr mit dir, weil du bist dann, es ist grauenvoll, es geht keiner auf dich zu, es sagt keiner, hallo, wie, was, das macht keiner.
Das ist genau wie mit Trauer, wenn du jemanden verlierst, da weiß man auch nicht, wie reagiere ich jetzt.
Ich rufe die Leute sofort an, weil ich weiß, dass sie es brauchen, weil ich das weiß. Und die anderen sagen sich so irgendwie, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich diejenige bin, die das kann, aber ich habe es gelernt. Mhm. Dann höre ich so von, ich habe da eine Karte geschrieben. Ich sage, das ist deine Freundin. Wie, du hast eine Karte geschrieben? Wieso rufst du da nicht an? Weiß ich auch nicht, was ich dann sagen soll.
War das so diese Zeit, also eben die 90er Jahre, wo Sie am Abgrund standen, Sie haben das ja selber auch so in Ihrem Buch formuliert, war das die Zeit, wo Sie dann tatsächlich auch angefangen haben, an andere Dinge zu glauben, an die man möglicherweise so vorher nicht geglaubt hat, eben an Dinge zwischen Himmel und Erde, die man nicht sieht?
Ja, natürlich. Die fingen muss ich sagen, in der Zeit nicht ganz bewusst, aber dann, als ich mich, ich sag mal so lapidar hin, als ich mich entschieden habe fürs Leben, da kamen mir merkwürdige, nicht nur Gedanken, sondern auch Gefühle, die da auf einmal ankamen. Es gibt da mehr zwischen Himmel und Erde, was wir leider oder Gott sei Dank nicht wissen, aber was ja oft so abgetan wird von, glaube ich, 70-80% der Menschheit. Tod ist Tod und das ist das und da gibt es nichts und da kannst du beten und da kannst du und da gibt es die Buddhisten und da gibt es die Christen und da gibt es, ich glaube ja gar nicht an irgendeinen Gott mit dem weißen Bart oder es gibt ja Dinge, die man in sich alleine spürt und dazu kann ich nicht Gott sagen oder Engel sagen oder es ist was da, was mich irgendwie beschützt.
Was spürbar, aber nicht sichtbar ist.
Genau, das ist richtig. Genau so, was spürbar, aber nicht sichtbar ist und auch nicht für mich sichtbar ist, weil das ist was, ja, worüber man ganz schwer nur reden kann und nur mit Menschen, die da vielleicht auch, ich sag mal, einfach eine Antenne haben und sagen, ja, ich weiß, ich habe da auch Dinge erlebt, die sind eigentlich in Anführungsstrichen nicht normal, was man so unter normal versteht. Ne? Das ist was sehr Schönes oft, aber nach meiner ersten Hypnose auch belastend, weil wir haben erstmal die erste Stunde gebraucht, um das Unterbewusstsein zu öffnen, was ich unbedingt wollte. Das hat zugemacht und beim zweiten Mal hat sich das geöffnet. Und jetzt kommen auch Dinge an, die mir nicht gefallen, wo ich sage, Moment, das bist nicht du jetzt. Was ist das? Mhm. Und das ist oft auch belastend. Aber es ist gut, weil ich weiß, wie ich damit umgehen kann, umgehen muss, dass es heute keine Hilfsmittel mehr gibt, es wegzutrinken oder andere nehmen Tabletten oder, dass das zum Leben dazugehört. Jeder Schmerz. Und wenn man weiß, du hast den davor auch überwunden, dann ist es oft sowas, man sagt, man steht vor diesem Berg, der ist erstmal schrecklich. Du sagst, ich schaff das nicht. Und wenn man das geschafft hat, ist das ein so großer Erfolg und man kann sich gar nicht mehr vorstellen, wie es war, mit diesem Schmerz davor zu leben. Das sind schon tolle Sachen, die man da erlebt, aber eben nicht einfach.
Die DDR gibt es nicht mehr, aber im Fernsehen ist das Thema natürlich immer noch präsent. In der preisgekrönten Serie Weißensee, da spielen Sie ja eine Liedermacherin, die ihr Land eigentlich liebt, genau deshalb aber eben auch leidet, kann man sagen, und auch da nur im Alkohol so ein bisschen die Sorgen ertränkt?
Nee, das kommt ja später mit der Tochter.
Ja.
Das hat sie ja vorher nicht gemacht.
Nee, aber es ist schon, wenn man das so verfolgt, wie viel Katrin Sass steckt denn in dieser Rolle?
Da steckt eine Menge drin. Na klar. Als ich die Bücher, die ersten 6 Bücher gelesen habe, wir haben jetzt die 3. Staffel gedreht, die jetzt im Herbst kommt. Ne? Mhm. Und als ich die gelesen habe, habe ich gedacht, Dunja Hausmann, das haben die für dich geschrieben. Ich kann nur nicht sagen, ich habe mit der Musik versucht, mich in die Politik einzumischen. Das habe ich in dem Alter ja nicht.
Aber irgendwie stand ihr Name drauf.
So ist es. Ja. Und das war großartig. Also diese Lieder, die da geschrieben wurden, das ist, weil die ja oft sagen, ja, du bist so mutig und du sagst so, was du denkst und du hast so Kraft. Ich sage, das ist nicht Mut, ich muss das machen. Ich wünsche mir manchmal den Mut zu haben, es nicht zu tun. Und da zu sitzen und sagen, halt doch mal dein Maul, lehn dich doch zurück. Und der redet jetzt ein ganz verlogenes, furchtbares Zeug, aber lass den doch, der kann nicht anders. Ich schaff's aber nicht. Irgendwann hake ich ein und sag, was hast du jetzt gesagt? Und dann vergesse ich auch, dass eine Kamera läuft. Und das ist bei Lanz passiert. Aber ich bin heute froh darüber. Aber diese Rolle hatte natürlich was und dadurch war sie fast nicht gespielt, sondern man konnte die wirklich leben.
Authentisch.
Ja. Aber insgesamt, glaube ich, bei allen, weil es ist ja von fast 1:1 besetzt. Es sind ja alles Ostler, außer der Herr Hartmann, der nun diesen Stasi-Mann spielt, der ausgerechnet ist aus dem Westen. Aber das geht wunderbar auf.
In Weißensee, da lassen Sie sich ja eben auch auf einen Deal ein mit der Stasi, um Ihre Tochter aus dem Gefängnis zu holen oder sie davor zu bewahren, dass sie da bleiben muss. Ist Ihnen das auch im richtigen Leben mal passiert, dass Sie so einen Gewissenskonflikt hatten?
Gott sei Dank nicht. Deswegen bin ich oft auch sehr ungerecht, was IMs angeht. Ich mache jetzt natürlich langsam große Unterschiede, weil ich weiß, wie man dazu kommen konnte. Dass es nicht einfach nur ist, freier Wille, ich verdiene da was oder ich habe Macht, das ist für viele ja auch ganz wichtig. Ich habe jetzt eine Macht über dich. Ne? Das habe ich so bei meinen IMs, die ich so gelesen habe, dachte, warum hat die das gemacht? Warum hat der das gemacht? Oh Gott, und das war mein Freund, dieser Beleuchter.
Wieso? Ja, wenn Sie sagen meine, dann sind das also ganz enge,
ja, natürlich.
Vertraute
natürlich
gewesen.
Natürlich, mit dem ich zu tun hatte in Leipzig, in Halle am Theater. Aber es gibt darunter auch zwei, die ich heute verstehe, weil der Druck so groß war. Ich sage, oh, ich verzeih dir, weil das glaube ich, da wüsste ich auch nicht, was hätte ich gemacht. Gehst du nach Bautzen? weil du oder arbeitest du viel dir? Och, furchtbar. Da gab es schon auch Situationen. Das kam nicht mal bei mir vor in der Akte. Ich wusste nur, dass er dabei war und für mich ein wichtiger, nicht nur Lehrer, sondern auch Kollege. Und bei dem habe ich dann verstanden, dass der sich irgendwie, ja, dass der mitgemacht hat. Aber ich habe auch rausgekriegt, dass er tatsächlich nur bla 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 erzählt hat. Also hat zwar Ja gesagt und hat was unterschrieben, aber er hat irgendwelchen Müll erzählt.
Die Möglichkeiten gab es ja dann offensichtlich auch.
Natürlich gab es die.
Heißt verstehen in dem Moment dann auch verzeihen?
Ja, ja. In dem Falle ja.
Jetzt stehen Sie im richtigen Leben als Sängerin auf der Bühne, nämlich in der Bar Jeder Vernunft mit dem Programm Königskinder. Es ist ein Streifzug.
Es ist ein Streifzug,
durch Ihre musikalischen...
Naja, ich habe eine CD gemacht und das war auch ganz verrückt. War immer mein Traum, aber darum habe ich mich nie bemüht. Ich habe mich nie darum bemüht. Ich krieg den Anruf von der Firma Edel in Hamburg und wollen wir eine Platte machen. Ist so schön, wenn man auch Platte sagt.
Ja.
Finde ich so herrlich. Platte. Aber es ist auch eine Platte, eine Scheibe. Ich sage, ja, gern. Wie kommen Sie auf mich? Hab Sie da in Weißensee singen gehört? Und es wäre doch. Ich sage, ja, aber ich habe nichts. Da müsste was geschrieben werden. Sagt er, doch, wir machen Weißensee. Ja, und der sagte, ich hätte da was, die Lieder aus Weißensee. Ich sagte, ja, da habe ich keine Lieder. Das sind immer mal ein Zweizeiler. Da singe ich was an. Hier ist es eine Strophe. Und ja, da würden wir uns was ausdenken. Vielleicht schreibt die Autorin noch was. Und ich sage, die reichen nicht. Das sind vielleicht 5, 6 Lieder, die ich da habe. Ja, und dann suchen wir uns was zusammen. Oder sie suchen sich was zusammen, was vielleicht mit dieser Musik zu tun hat, was mit der Vergangenheit zu tun hat, was ihnen gefällt und was sie ausmacht. Und da habe ich gesagt, ja, dann würde ich mir gerne was zusammensuchen, was tatsächlich mit mir zu tun hat, mit dieser Zeit zu tun hat, weil diese Lieder aus Weißensee sind ja auch alle 80er Jahre, da wo Weißensee auch spiegelt. Jedenfalls die ersten 6 Folgen und dann sind es ja fast an 90 ran. Nee, 90. Und da habe ich mir ein paar Sehnsuchtslieder noch dazu rausgesucht, so dass die CD, wie man das eben so braucht, auf einer CD 16 Titel. Das Ganze reicht natürlich nicht für den Abend, aber am Abend rede ich dann irgendwie ein bisschen was dazwischen. Das hätte ich mir dann mal überlegen, also sag.
Also Lieder tatsächlich auch mit ganz persönlichem Bezug. Wir können ja mal so ein paar vielleicht Beispiele durchgehen, als ich fortging.
Als ich fortging, das ist ganz, ganz verrückt. Wolfgang Becker hat in der Vorbereitung zu Gut bei Lenin, der hat ja wahnsinnige Arbeit sich mit dem Buch noch gemacht, was er da in den Händen hatte, hat sich ja dann wirklich zurückgezogen und hat wirklich diese ganzen Dialoge neu geschrieben. Und er ist ja irgendwie auch bekannt dafür, dass er entweder ganz oder gar nicht so seine Bücher behandelt und nicht irgendwas macht. Und der sagte mir als richtiger Wessi, von dem Dirk Michaelis, als ich fortging, hörte das oder sollte eine Rolle spielen in Gut bei Lenin. Ich weiß es nicht mehr, jedenfalls sprachen wir über den Titel. Ich sage, das ist ein schöner Titel, ne? Der singt das auch so merkwürdig rau. Und da habe ich irgendwie gesagt, ein schönes Liebeslied. Er sagt, das ist kein Liebeslied. Das wurde gesungen von ihm als Abgesang der DDR. Ich sage, was? Ich habe noch nie gehört. Das wusste auch, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das überhaupt jemand wusste. Ich habe da mal so gefragt. Sie haben es alle so. Als ich fortging, war die Straße steil, kehr wieder um. Und jetzt sehe ich dieses Lied völlig neu und dachte, es kann alles sein. Und das muss man ja auch dem Zuhörer oder dem Zuschauer gar nicht erklären. Das ist völlig egal. Allerdings die Lieder, die ich aus Weißensee singe, die erkläre ich vorher, weil das ist schon irgendwie schwierig, weil das spielt in einer anderen Zeit und es ist schon schwierig geschrieben. Und da habe ich immer, Gott sei Dank, dann ein bisschen Zeit, nicht nur zur Überbrückung, sondern auch zu sagen, ich habe das Lied auch nicht verstanden, jetzt erkläre ich Ihnen mal, was damit gemeint ist. Aber vielleicht sind Sie schlauer als ich. Oder sowas denke ich mir dann immer aus.
Und Sie haben sogar ja ein Lied, Unsere Heimat.
Ja, das hat natürlich einmal mit der gesamten DDR zu tun, dass wir es alle kennen und alle singen mussten, bis hoch in eine neue Generation jetzt, die heute, was weiß ich, knapp 30 sind. Alle kennen unsere Heimat und alle finden dieses Lied schön und alle mussten es singen. Das ist eine merkwürdige Mischung. Du hast Dinge im Kopf und sagst, unheimlich schön, aber es wurde gleichzeitig auch Politik draus gemacht. Also es wurde dir als Kind schon unsere Heimat, also es wurde dir auch schon eingehämmert und du hast gar nicht mehr selber drüber nachgedacht. Mhm. Und darum mache ich dieses Lied so ein bisschen zweigeteilt. Also einmal als dieses Kinderlied und einmal, das hat ein Sänger hier gemacht, als ein aggressives Lied, womit wir sagen, unsere Heimat, wir tun alle so, als hätten wir diese Heimat so gern, aber wir versauen sie komplett.
Und dann gibt es zum Beispiel auch noch Über den Wolken.
Das ist Reinhard May, den ich seit der Schauspielschule liebe. Und Reinhard May hat mir immer dieses Gefühl gegeben von Freiheit. Wenn ich den hörte, dachte ich immer, wir gehören doch zusammen. Der singt doch was, was ich genauso empfinde. Und Über den Wolken hat ja was, da gibt es keine Grenze, da gibt es kein Ost und West. Alles, was er singt, hatte immer irgendwie was mit Fernweh zu tun, mit Heimat zu tun, mit Deutsch und Gesamtdeutsch. Und ich habe ihn ja jetzt auch mal getroffen und er ist auch genauso. Er ist ein unheimlich toller Mensch, bescheidener Mensch, ein ja, wunderbar.
Es wird also ein leiser, sehr persönlicher Abend,
ja.
Nicht begleitet von einer Band, sondern von einem Pianisten.
Ja, weil das mit der Band hätten wir gar nicht geschafft. Das ist hier nur auf der CD.
Königskinder, ein Abend mit Katrin Sass zu erleben in der Bar Jeder Vernunft. Ich freue mich sehr, dass Sie da waren. Weiter alles Gute für Sie.
Ich bedanke mich auch. Auf Wiedersehen.